Angel Reese y McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Ba-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Der Filmpodcast ist zurück. Wir sprechen über Hitman und es ist die übliche Konstellation. Ich und Christoph Pedersen von Filmstarts. Hallo Christoph, willkommen im neuen Jahr.
Moin moin André, und ich möchte unsere ZuhörerInnen gleich noch daran erinnern, dass André beim letzten Mal für die Auswahl zuständig war, dieser Folge. Das heißt, das wird heute wieder eine astreine Weichei-Episode. Weil wenn ich Hitman ausgesucht hätte, hätten wir natürlich über beide Hitman-Filme gesprochen und jetzt nicht nur so ein Wischiwaschi hier mit dem ersten von zwei, das ist ja alles Kindergarten.
Entschuldigung, dass ich mich einfach dem einzelnen Werk zuwenden möchte, anstatt hier immer alles so reinzuschlingen. Ja? Du stellst dich irgendwie da immer da ins Buffet und lädst dir den Teller voll und ich sage nein. Ja? Das einzelne Gericht auch mal wirken lassen, Christoph.
Weiß ich nicht. Also wir haben jetzt den 15., wir nehmen heute am 15. Januar auf, oder? 15., 16. Und ich habe 64 Filme dieses Jahr gesehen.
Ja, aber das ist doch, ja, wie gesagt, das ist doch, schließen Sie es mir einfach direkt an die Vene an. Dieses Reinschaufeln, ja. Was ist denn das? Wo ist denn da die Zeit für die Rezeption, für das Wirken lassen?
Es gibt doch immer so diese düsteren, dystopischen Zukunftsfilme, in denen es so als negativ ausgelegt wird, dass man sich irgendwelche Erinnerungen oder Wissen oder was weiß ich einfach ins Gehirn hochladen kann. Also wenn ich alle Filme, die jemals gedreht wurden, mir einfach so hochladen könnte, das ist schon, würde ich machen. Es geht schon, also es geht auch ums Gucken, aber es geht auch ums dann gesehen zu haben. Geht um beides.
Es geht einfach nur um Number Go Up. Ja? Sehr zeitgeistig, einfach, jetzt habe ich 6000 Filme gesehen, jetzt 6500.
Ja, das ist also wirklich hart, ne? Also viele feiern ja so das neue Jahr. Für mich bedeutet dieser Schritt von 23,59 auf 0,01, dass meine Zählliste bei Letterboxd von 900 Filmen auf 0 geht. Und dann muss man, das ist schon so ein Sisyphus-Ding, ne?
Das ist schon brutal.
Und dann muss man im Januar immer gleich richtig Gas geben, dass man erstmal wieder so ein bisschen im Plus ist, dass man dann auch mal sagen kann, mal guckt man Abend nichts.
Du setzt dich dann auch freiwillig in so einen Clockwork Orange-Stuhl, oder? Und lässt einfach die Filme laufen, ja, und die Augen bleiben immer geöffnet, damit du auch einfach selbst quasi im Schlaf laufen die weiter durch.
Ich kann das ja nicht. Also es gibt Freunde von mir, die auch diese Marathons oft mitmachen. Da hat sich der Spruch etabliert, während eines Films einzuschlafen heißt, man vertraut dem Regisseur. So ein bisschen angelehnt an dieses, wenn man im Auto schläft, vertraut man dem Fahrer. Aber ich mach da nicht mit. Also ich, ich will jede Sekunde sehen. Oder?
Sehr gut, naja. Ja, und ich hoffe, du hast jede Sekunde von diesem cineastischen Meisterwerk gesehen, über das wir heute sprechen. Wir sprechen über Hitman aus 2007. Der Nachfolgefilm von einem damals hoffnungsvollen jungen Regisseur namens Xavier Gans, ja, gerade mit Frontières quasi groß durchgestartet, jetzt so die erste Hollywood-Produktion. Ist doch aufregend, Christoph, oder? Da sitzt du doch auch da und denkst dir, Mensch, klasse, da wird jetzt mal was ganz Besonderes rauskommen.
Ja, warum auch nicht? Also ich, Frontiers wurde ja damals, kann man sich jetzt in der Rückschau nicht mehr so vorstellen, aber wurde ja damals auch von vielen verrissen. Aber für mich, der den, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest als junger Mensch noch gesehen hat, da war das natürlich schon ziemlich beeindruckend, weil der ist sehr, sehr böse und sehr, sehr hart. Also schon einer dieser zentralen Filme, wie ist das nochmal? The French Hard Wave, New Wave? Ja. Kriegt diese ganzen Waves durcheinander. Auf jeden Fall gab es dieses Ding, was mit High Tension angefangen hat und dann war 5 Jahre lang mit Inside und so weiter Frankreich so diese härte Horrornation der Welt. Und Frontiers gehörte da auch dazu. Und dann halt nach Hollywood gegangen, um Hitman-Film zu machen. Also schon irgendwie möglicherweise auch eine Nummer härter. Und dann die Studiobosse erstmal, ja, aber du machst das schon PG-13, ne, und jugendfrei hier und, ne, pass mal auf.
Ja, offensichtlich aber auch erst im Nachgang. Ne? Ich weiß nicht, hast du die Original-Kinofassung gesehen oder diese erweiterte?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war viel zu spät dran Und ich guck, den habe ich gestern dann auf Amazon für 3,99 ausgeliehen, so, und dann hinterher festgestellt, dass das nur die deutsche Fassung hat, was ich ja sonst nie mache. Aber ich kannte den Film halt, ne? Deswegen habe ich es jetzt beim zweiten Mal. Gestern war mir alles egal, so. Und ich glaube, das war die nicht extra brutale Fassung.
Okay. Ja, das ist natürlich, das ist dann, das ist ironischerweise dann extra hart. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal diese ungeschnittene Fassung gesehen. Ich habe damals die geschnittene Kinofassung tatsächlich im Kino gesehen. Und diesmal wurden auf einmal Arme abgehackt und ich so, meine Güte, da bin ich ja aus meinem Schlummer nochmal aufgeschreckt worden.
Also, oh, ich will auch abgehackte Arme.
Ja.
Ich will auch abgehackte Arme. Bei mir gab es keine. Ich hätte auch durchschlafen können. Bei mir gab es keine abgehackten Arme. Nee, aber die Sache war, er kam an, die wollten PG-13.
Nee, also Moment, wir müssen das gleich richtig erzählen. Das Ding ist ja, die haben das ursprünglich ja geplant sogar.
Ich hatte auch vor, das gleich richtig.
Ja, dann mach's doch voll richtig, weil der Gag ist ja vor allem, er kam nicht an und die wollten das PG-13 machen, sondern das Projekt war schon dadurch, dass Vin Diesel abgesprungen ist, ins Schlingern geraten. Fox hatte offensichtlich aber einen festen Release-Termin und brauchte jetzt ganz schnell Ersatz. Und dann haben sie gesagt, okay, Xavier Gross, du machst das. Dann hat er nur 3 Monate Zeit gekriegt, um das Ding vorzubereiten und dann hinterher zu drehen und so weiter. Und dann aber später, deswegen gibt's ja auch über diese Haupt eine ungeschnittene Fassung, in der Arme abgehackt werden. Später kamen sie auf einmal an und sagen, na, wir hätten's doch gern lieber PG-13.
Das weiß ich doch alles. Aber jetzt hast du einen Schritt vergessen. Weil das war schon so, als er ankam, dass die gesagt haben, wir hätten gerne PG-13. Und dann hat er gesagt, ja, nee, erstmal hier, ihr habt das Spiel schon mal 5 Minuten gespielt, was soll der Quatsch? Außerdem bin ich Xavier Gauss, ihr habt mich hier extra angeholt, um einen Kinderfilm zu machen, vergisst es. Dann haben die dem zugestimmt, dass er doch R-Rating darf. Und dann haben sie später Angst vor der eigenen Courage gekommen und sind wieder zurückgerudert. Also die wollten das am Anfang, haben sich überreden lassen, R-Rated zu machen. Und dann haben sie am Schluss gedacht, doch nicht.
Oder sie haben sich gedacht so, naja, bevor er absagt, sag ihm einfach, ne, soll er mal drehen, das kriegen wir schon, das fix it in post.
Ja, also ich meine, einfach Sachen rausschneiden, das geht ja noch, ne? Es hat jetzt also, hier also einige Szenen, sind ja auch in der geschnittenen Fassung relativ brutal, aber keine abgehackten Arme. Und das ist in Deutschland ja auch ab 18 gewesen, ne? Oder ab 16?
Nee,
es gibt 16, so viele verschiedene Fassungen mittlerweile. Da sind 16er, 18er. Es ist auf jeden Fall keine 12er Fassung dabei. Und zumindest eine Schießerei zwischendurch. Da werden schon Leute richtig durchlöchert. Also das,
ja. War diese krasse Exekution auf der Toilette, glaube ich, die war auch schon in der deutschen Fassung drin, ne? Wo er so den von hinten in den Kopf schießt und sowas.
Ja, also die Schüsse sind, glaube ich, alle drin. Bloß das Abhacken nicht. Schießen kann man mit 16 Jahren schon machen. Du hast natürlich in Deutschland noch das extra Problem, dass sozusagen so Auftragskiller und so weiter und dann auch noch irgendwie cool dargestellt, dass das Automat, das kriegst du ja gar nicht unter 16 hin. Selbst wenn du komplett auf Gewalt verzichtest, einfach durch diese Darstellung von Töten von Menschen als was Cooles und Erstrebenswertes, ne? Also in Deutschland spielt ja der Kontext immer noch eine größere Rolle, während in Amerika es, glaube ich, wirklich eher nur darum geht, was man sieht.
Ja, ich weiß nicht genau, wonach die tatsächlich jetzt in den USA urteilen. Aber ja, bei der, also deutsche Jugendschutz, ich kenne mich, was die deutschen Jugendschutzvorgehen angeht, eher mit den Spielen aus. Ich nehme aber an, dass der Unterschied zwischen FSK und USK da nicht allzu groß ist. Und ja, das ist richtig. Die schauen schon häufig, ist es selbstzweckhaft und gibt es eine moralische Legitimierung für die Gewalt oder eben gerade nicht. Ne? Und das ist natürlich bei einem Auftragsmörder häufig eher im eher nicht Bereich.
Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das in Amerika jemals passiert ist, aber in Deutschland ist es schon häufiger vorgekommen, dass man eine niedrigere Altersfreigabe bekommen hat, indem man nicht geschnitten, sondern etwas hinzugefügt hat. Das bekannteste Beispiel ist natürlich dieser eine Uwe Boll-Film, wo am Schluss dann einfach eine Texttafel eingeblendet wird, dass der Böse doch noch 3 Tage später von der Polizei geschnappt wurde.
Das ist der Pragmatismus, für den man Uwe Boll kennt und liebt.
Ja, weil das ist hier dieser Rampage, wo dann quasi dieser Amokläufer dann damit der ganzen Sache davonkommt und noch das Geld absahnt und alles hat geklappt und so. Und das ist der Film und der ist ja auch Uwe Bolls bester Film und Auch deshalb, weil der ziemlich radikal und transgressiv ist am Schluss. Und in Deutschland steht er da einfach noch, ja, übrigens 3 Tage später haben sie den irgendwo auf der Straße aufgegriffen, der ist jetzt im Knast.
Ja, aber das ist halt passend, ne? Ist Uwe Boll, ist der nicht auch Anwalt eigentlich?
Nee, der hat doch Deutsch studiert.
Also Germanistik. Okay.
Ja.
Ich dachte irgendwie, vielleicht auch, weil er mit diesem Medienfonds da immer rumgeeiert hat und sowas. Ich dachte, das wäre so passend, dass man einfach nur hingeht und sagt, alles klar, okay. Also rein quasi nach dem Buchstaben des Gesetzes, was ist das absolute Minimum, was ich tun müsste, um diese Forderung zu erfüllen?
Er hat übrigens diese Woche, ich weiß gar nicht, ich glaube, es geht um seinen neuen Film, der jetzt ja auf Paramount Plus in Amerika relativ erfolgreich läuft, einen Facebook-Post gemacht, wo er jetzt, geht's nur um die Leinwandliebe-Fraktion der HörerInnen dieses Podcasts gerade, der wird ja bei euch und bei uns ausgestrahlt, er hat euch alle als hirnlose Idioten bezeichnet. Also ich glaube nur als hirnlos. Auf jeden Fall auf Facebook. Alle FilmstartsLeserInnen sind hirnlos.
Er hat euch erwähnt und demnach hast du im Attention-Game gewonnen.
Ja, ja, natürlich. Sowieso. Ja.
Also gibt es dafür Kontext für diejenigen, die jetzt keine Filmstartshörer sind? Eigentlich auch für die? Also warum hat er sich entschlossen?
Das macht er ja alle 3 Monate. Also wir sind da ja.
Ist das so? Alle 3 Monate kommt Uwe Boll irgendwie auf Social Media und sagt so, aua ey.
Naja, das, er ist es. Er fährt halt voll diese Populismus-Schiene. Ist ja okay, kann er ja machen. Aber was so für sagen wir mal, für Trump die New York Times ist, ist halt für Uwe Boll Filmstarts.
Ja, aber ihr müsst auch, also Uwe Boll sitzt wahrscheinlich schon da, wie das Mädchen beim Ball und der Tanzpartner macht einfach nicht mit. Also das, die Erwartung auf der Seite von Uwe ist ja jetzt, ihr müsst da eine Meldung machen darüber, was der für Unverschämtes gesagt hat und sowas. Und
mach ich doch jetzt gerade, also hat er gewonnen.
Ja, das ist ja ein Hin und Her, das ist ja eine symbiotische Beziehung im Grunde genommen. Ja?
Naja, kommen wir nochmal zurück, also die haben am Schluss dann Nachdrehs gemacht, haben Xavier Gens rausgeschmissen. Das haben sie erst bestritten, aber jetzt, 15 Jahre später, ist klar, nee, die haben den rausgeschmissen. Irgend so ein Cutter, wie heißt der? Nicolas de Toth, der schon mehrere Filme nachträglich verhunzt hat, wurde dann angeheuert, um dann doch noch das Ganze ein bisschen zurückzuschrauben, weniger böse zu machen. Neues Ende, können wir nachher noch drüber reden. Ja, und das ist dann ins Kino gekommen und war da ziemlich erfolgreich. Also 24 Millionen gekostet, so ein mittlerer Actionfilmbudget der damaligen Zeit, jetzt nicht sonderlich teuer. Weltweit 103 Millionen gemacht. Kannst einen Haken dran machen. Also haben die Hollywood-Produzenten, die da Mist gebaut haben, nicht mal ein schlechtes Gewissen, sondern konnten mit ihren ganzen Geldscheinen unter der Bettdecke, unter dem Kopf ganz wunderbar schlafen wahrscheinlich noch.
Ja, Mission erfolgreich sozusagen, nicht wahr? Sie haben ja auch der Vollständigkeit halber Drehbuch, Skip Woods, auch Qualitätsgarant, ja, verantwortlich für Stipp Langsam 4 und 5, X-Men Origins Wolverine, den A-Team-Film, auch den 2. Hitman-Film, denn der 1. war ein Erfolg, also sagt man gleich nochmal. Und das, weiß ich nicht, wahrscheinlich beste Skript in seinem Lebenslauf ist Swordfish. Also Passwort Swordfish, sagt er, ist das ja auf Deutsch.
Der hat ein bisschen Spaß gemacht.
Ja,
genau. Ja, und in Deutschland auch 610.000. Das würde man heutzutage erst recht sofort freudig unterschreiben. Ein Platz hinter Von Frau zu Frau. Eine sehr nervige Komödie mit Diane Keaton. Und ein Platz vor Die Legende von Beowulf. Die ja dann von Zemeckis, der glaube ich ungefähr 10-mal so teuer war.
Ist der nicht sowieso ziemlich gescheitert? Das war ja einer von diesen frühen voll animierten Dingern.
Ja, von diesen Motion Capture Dingern.
Einigermaßen entsetzlich, ja genau.
Ja, ja, der war entsetzlich.
So Polar Express für Erwachsene und alle so.
Ja genau, warum soll ich jetzt diesen Kinderfilm gucken, der zumindest so aussieht. Naja, also auf jeden Fall, Film war ein Erfolg. Ja. Da kann man nichts gegen sagen.
Es gab passt ja deswegen auch eine Fortsetzung, ne? Wenn man sich gefragt hat, wieso machen sie denn damit noch weiter? Das wird einer der Gründe dafür gewesen sein. Hat eine wirklich eigentlich auf dem Papier gute B-Cast, also Timothy Olyphant als Hitman Agent 47, den kennt man aus Deadwood und dann später aus, wie heißt das Ding, wo er diesen Sheriff-Typen spielt?
Frag mich nicht nach Serien.
Oh.
Justified?
Justified, also, ja, genau, dankeschön. Das ist die Serie, die ich meinte. Junge Olga Kurylenko ist mit dabei. Robert Knepper, den kennt man als den schmierigen Bösewicht aus Prison Break. DeGray Scott, den man selbstverständlich als Jerry den Vampir aus Fright Night kennt. Und so weiter und so fort. Also ist eigentlich sowas, wo man jetzt sagt, so ist jetzt nicht irgendwie so, wow, ey, krass, das eine große Zugpferd, aber eigentlich voll von Leuten, die man damals schon kannte und heute eigentlich sogar noch ein bisschen mehr kennt.
War das vor oder nach Kurylenkos Bond Girl?
Danach, das war, ne? Davor.
Nee, davor,
kurz,
okay.
Davor. Kurz davor. Ist, glaube ich, sogar der erste Hollywood-Film, in dem sie mitgespielt hat.
Ja. Nee, ja, kann man so machen. Und ich habe auch damals, kann ich jetzt schon mal spoilern, aber das wird sich wahrscheinlich nachher ändern. Ich habe nachgeguckt, ich habe dem damals 2,5 Sterne gegeben. Immerhin.
Ja.
Aber das waren halt auch, das waren auch die damaligen Zeiten. Da war ich noch jung und leicht beeindruckbar.
Ist natürlich aber auch einfach so eine, einfach die Mittelmaßwertung. Und das ist jetzt, sagen wir mal, von der Realität des Films halt auch einfach nicht so irre weit entfernt.
Willst du denn jetzt mal so 3 Sätze zum Spiel sagen und ich fasse dann in 3 Sätzen den Inhalt des Films zusammen?
Ja, 3 Sätze zum Spiel ist gar nicht so leicht. Also ich sag was zu der Spielreihe. Hitman ist ja eine inzwischen extrem langlaufende und auch sehr erfolgreiche Spielreihe. Gibt's jetzt seit 20 Jahren eigentlich. Und in Hitman spielst du den namensgebenden Auftragsmörder. Da ist es aber so, dass der Agent 47, der wurde geklont in irgendeinem Labor sozusagen. Da gibt's eine geheime Regierungsorganisation namens The Providence. Die wollen halt irgendwelche Superagenten herstellen dadurch und haben dafür dieses Klonprogramm. Einer davon, der Agent 47, der entkommt und ist dann erstmal pleite und obdachlos und verpflichtet sich als das, wofür er trainiert wurde, nämlich als Auftragskiller für irgendeine andere Organisation, von der er erstmal denkt, dass die damit nichts zu tun haben, aber natürlich ist das halt alles, ne, dieses Providence, das ist so eine große Illuminati-ähnliche Geheimorganisation im Hintergrund und dann über mehrere Spiele oder sowas kommt es dann raus, dass es da halt lauter Verstrickungen gibt, ja, und der Hitman ist ständig so ein bisschen auf der Suche auch nach seinen Ursprüngen, hat zum Teil vergessen, wo er herkommt, seine ganze Kindheit, sein Gedächtnis wurde gelöscht, bringt regelmäßig Leute um, die irgendwas mit diesem Klonprogramm zu tun hatten, zieht sich dann irgendwann auch mal im zweiten Teil zurück in die Abgeschiedenheit eines italienischen Klosters und weil seine Vergangenheit holt ihn dann wieder ein und so weiter und so fort. Und kurz vor diesem Film ist die Reihe eigentlich bei ihrem damals, glaube ich, 4. Teil angekommen, nämlich bei Hitman Blood Money. Und ist nicht unbedingt so, dass der Film darauf großartig aufsetzt, außer dass dieses Ave Maria ständig läuft. Ne? Ich glaube, weiß ich nicht, bekanntes klassisches Stück von, ich glaube, Schubert oder so. Oder gibt es wahrscheinlich verschiedene Versionen. Und auf jeden Fall, das läuft im Spiel an sehr prominenter Stelle. Das ist so ein Titel, der da inzwischen fast schon synonym ist mit Hitman Blood Money, außer bei Leuten wie mir, die ständig an Rainbow Six Raven Shield denken. Ja, und das ist die große Referenz eigentlich, dass diese Musik da nochmal durchweht. Und der Hitman hat so einen ganz klassischen Look mit einem schwarzen Anzug und einer roten Krawatte. Ja, das nimmt der Film auch noch auf, aber ansonsten, sonst ist da nicht so wahnsinnig viel.
Genau, also das Klonen ist weg. Xavier Gens hatte wohl in seiner Fassung so ein paar Hinweise darauf eingestreut, dass er vielleicht doch geklont ist. Um dann in der Fortsetzung daran anknüpfen zu können. Aber Fox, also das Studio, die waren halt schon ziemlich arschig. Die haben mit ihren Änderungen und ihren Nachdrehs nicht nur dafür gesorgt, dass der Film weniger brutal ist, sondern sie wollten auch irgendwie unbedingt verhindern und haben alles weggeschnitten und umgeschnitten, was irgendwie eine Fortsetzung erfordern würde. Also die wollten das irgendwie auch gleich irgendwie einhegen, dass das ein One-Off ist. Deswegen ist der zweite Teil ja auch keine Fortsetzung, sondern ein Reboot mit neuem Darsteller und allem. Warum sie das unbedingt machen wollten, weiß ich nicht. Weil das ist ja nun mal schon der Kern des Computerspiels. Vor allen Dingen jetzt, wo das quasi einfach nur so hingezüchtete Waisenkinder sind. Also ist ja auch so ein Trope des Hitman-Genres oder des Auftragskiller-Genres, ne? Da macht das mit dem Barcode ja noch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also ja, ich
ist
fand
auch
das
einzig originelle Element in dieser Hitman-Geschichte eigentlich, das mit den Klonen. Und originell ist jetzt schon, das Wort wird schon ein bisschen strapaziert. Aber wenn irgendwas, das von so einer Auftragsmörder-Story 0815 unterscheidet, ist es ja eigentlich höchstens, dass er eben ein Klon ist.
Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Also der ist irgendwie Geheimauftragskiller, aber alle haben denselben Anzug an, an dem man den sofort erkennt, dieselbe Krawatte. Die haben alle, die sind glatt rasiert und haben hinten diesen Barcode auf dem Hinterkopf. Und deren Berufslaptops sind mit dem Logo dieser Geheimorganisation gebrandet, mit dem die sich einfach am Flughafen hinsetzen, um E-Mails zu lesen.
Und ihre Granaten und so. Es ist, als hätten sie so eine Merchandise-Range.
Ja, also das macht, wenn man jetzt das Klon rausnimmt und sagt, das sind einfach, ja, die werden da in so einer Mischung aus irgendwie Gulag-Erziehungslager und buddhistischem Kampfkloster irgendwie da hochgezüchtet. Was lustigerweise, also das wird am Anfang in so einer Vorspannsequenz gemacht, also man sieht nur da irgendwelche austauschbaren Bilder und es sind tatsächlich austauschbare Bilder, weil das haben die einfach aus der Serie Dark Angel übernommen, also der James Cameron Agentenserie oder Fantasy Agentenserie mit Jessica Alba. Was jetzt solche Wiederverwertung von Material ist ja jetzt so im C-Genre gang und gäbe, ja, also es gibt ja Badasses mit Danny Trejo ist ganz berühmt, das ist eine Trilogie von Actionfilmen, deren Climax, also die große finale Action-Szene, ist immer aus anderen Filmen komplett geklaut. Also so 20 Minuten am Stück. Im ersten Teil zum Beispiel Red Heat mit Arnold Schwarzenegger. Da gibt's so eine große Action-Sequenz, wo der mit dem Lastwagen durch die Stadt fährt. Und immer nur die Schüsse, wo quasi im Originalfilm Arnold Schwarzenegger im Lastwagen gezeigt wird, sieht man jetzt Danny Trejo in irgendeinem Lastwagen, der auch ganz anders aussieht, ja. Aber ansonsten ist es 1:1 dasselbe, so. Also das bei der
Im Hongkong-Kino auch. Da gibt's ganze Filme, die einfach nur aus dem Schnittmaterial von anderen Titeln neu zusammengefügt wurden. Deswegen gibt's dann auch teilweise Filme mit irgendwelchen bekannten Martial-Arts-Darstellern oder sogar irgendwelche Bruce Lee-Filme, die Bruce Lee per se nie gedreht hat, sondern man hat einfach nur übrig gebliebenes Schnittmaterial genommen, hat den da halt reingeschnitten und dann hatte man auf einmal einen neuen Bruce Lee-Film.
Ja, aber das ist immer noch neues Material. Also bei Danny Trejo ist es wirklich, die 20 Minuten sind Einstellung für Einstellung gleich. Bloß, dass er in gewissen Szenen reingeschnitten wurde. Naja, egal. Auf jeden Fall, in solcher Preisklasse kennt man das. Das ist bei einem 24-Millionen-Film, was ja schon eine normale B-Produktion für ein großes Studio ist, dass man da einfach Material aus einer gleichzeitig laufenden Fernsehserie klaut. Das ist schon ungewöhnlich. Also das spricht auch dafür, dass die bei diesen Nachdrehs und sie mussten jetzt irgendwie aus dem Material, was sie hatten, noch irgendwie einen Film zusammenbekommen, gar nicht so einfach sein. Spricht auch dazu für, dass sie unbedingt und mit allen Mitteln verhindern wollten, dass sich diese Klon-Story durchsetzt. Weil Xavier Gens hat ja extra darauf verzichtet, seine Hintergrundgeschichte zu erzählen. Und jetzt wird sie in der finalen Fassung doch erzählt, gegen seinen Willen, einfach indem man Material aus einem anderen Film in den Vorspann schneidet. Und dann einfach diese Waisenkindergeschichte erzählt mit einem Off-Kommentar dazu, die da erklärt, was man gerade sieht. Also das, ich weiß ja nicht, also haben die sich dadurch höhere, mehr Zuschauer erhofft, dass sie irgendwie keine Klone auch nur andeuten oder auch nur für, das hätten ja sowieso nur die Leute verstanden, die die Spiele gespielt hätten, diese Andeutung, ja. Alle anderen hätten ganz normalen Actionfilm geguckt. Also die müssen echt sauer auf den gewesen sein und so irgendwie mit aller Macht so echt wie so eine Hollywood-Overlords da irgendwie drum gekämpft haben, denen auch wirklich noch in die Eier zu treten, wenn sie den da nach Hause schicken und alles auszulöschen, was er irgendwie machen wollte. Naja.
Also keine Ahnung, woher die Klonfeindlichkeit da kam. Vielleicht fanden sie es auch zu albern und haben sich gedacht, die Leute, weiß ich nicht, können dann den Hauptdarsteller nicht ernst nehmen. Das ist so Videospiel-Kokolores, das nehmen wir raus. Weiß ich nicht, kann mir das auch nicht erklären. Nebenbemerkung, Dark Angel lief nicht parallel, das war da schon fertig.
Okay, dann hat man noch, sogar noch aus dem Archiv. Also nicht mal eine moderne Serie, sondern irgendwas, was noch im Keller lag, hat man rausgeholt, um das noch irgendwie hinzubiegen. Man hätte es ja einfach offen lassen können. Also du musst ja nicht erklären, wo die Killer herkommen. Du kannst ja einfach sagen, es gibt da so eine Auftragskiller-Vereinigung, fertig.
Ja, genau. Also es spielt ja dann auch keine Rolle in dem Film. Also außer natürlich, eigentlich, ja doch, weil natürlich dann die ganze Zeit diese anderen Dudes mit kahlrasiertem Kopf und Barcode am Hinterkopf auftauchen und man natürlich schon vielleicht irgendwie, aber weiß ich nicht, ob dafür das dringend nötig war, jetzt zu sagen, die sind auch alle aus dem Killerprogramm mit den, weiß ich nicht, nominell zumindest gefangenen gehaltenen weißen Kindern.
Wenn ich in meiner Zweitkarriere dann so eine Killerorganisation aufbaue, entweder ohne Barcode, oder ich stelle nur Leute ein, die noch Haare haben. dass man den nicht sofort sieht. Aber das ist jetzt so mein erster Gedanke, um diese ganze Weltkonzernstruktur da noch zu verbessern.
Das Ulkige ist ja, dass das wenigstens eines der wenigen Elemente ist, eine der kurzen Momente der Werktreue, was die Spielerei angeht. In der Spielerei ist es natürlich genauso idiotisch wie im Film, dass da jemand rumläuft, der so ein ganz klares Identifikationsmerkmal nach außen präsentiert, an dem ihn theoretisch alle, die irgendwie davon Wind bekommen, sofort identifizieren könnten. Aber weil es ein Computerspiel ist und man halt viel stärker darauf fokussiert ist, was denn die eigentlichen Aufgaben sind, die man da erfüllen soll, fällt es viel weniger auf. Und hier im Film merkt man viel auffälliger, wie idiotisch das eigentlich ist.
Ja. Aber das Gute daran ist, dass es noch ein anderes Thema gibt, das so ein bisschen so realweltlich ist, zu dem wir gleich kommen, über das ich mich die ganze Zeit so unfassbar aufgeregt habe. Unfassbar, ja. Ich wollte danach schon, habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil dann ist meine Motivation mit dem Abspann wieder gesunken. Aber ich wollte da eigentlich gestern Nachmittag noch so ein Deep Dive machen. Ich kann das ja schon mal spoilern, in die Rechte von Interpol, was die so dürfen und was die nicht dürfen. Das hat mich wirklich interessiert, weil ich die ganze Zeit da dachte und dachte, was dieser amerikanische Drehbuchautor, wie stellt der sich denn Interpol vor? Also das war so absurd, also die ganze Dougray Scott-Figur, da müssen wir noch drüber reden. Aber erstmal kann ich ja mal ganz kurz den Plot zusammenfassen, der sich komplett von den Spielen unterscheidet. Es geht darum, dass Agent 47, zu Beginn macht er erstmal so einen Auftrag irgendwo in Afrika, wo er einen ganz, ganz bösen Folter-Warlord da exekutiert. Das ist wahrscheinlich auch vor allen Dingen deshalb drin, weil man direkt von Anfang an alle Grautöne vermeiden will, ne? Sondern unser Protagonist ist zwar ein Auftragskiller, aber der bringt nur Leute um, die noch böser sind als er selbst. Also alles gut, braucht hier kein schlechtes Gewissen haben.
Das ist in den Spielen aber auch so meistens.
Ja klar, aber macht's nicht spannender. Es ist dann halt einfach so eindeutig, ne? Dann ist die Figur halt gleich abgesteckt. Man hätte das ja auch mit der Zeit rausfinden können oder so. Nee, aber gleich von Anfang an hier, keine Sorgen. So. Dann kriegt er den Auftrag, oder er hatte den Auftrag schon, den russischen Präsidenten umzubringen. Wobei ich jetzt immer nicht, ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ob der schon Präsident ist oder ob der bald Präsident wird und dann so der Hauptanwärter ist, aber irgendwas dazwischen. Und jetzt kriegt er noch eine Anpassung. Er wollte das eigentlich im Geheimen machen und jetzt soll er das aber möglichst Öffentlichkeit wirksam machen, dass es auch jeder mitbekommt. Der russische Präsident wird gespielt von Ulrich Thomsen, einem dänischen Arthouse-Star, der aber auch immer mal wieder in Hollywood-Filmen auftaucht. Und den knallt er dann halt auf offener Straße einfach ab. Und ist dann auf der Flucht und dann kriegt er zwei Nachrichten. Zum einen heißt es in den Nachrichten auf einmal, der Präsident würde noch leben, das sei nur ein Streifschuss gewesen, so wie bei Trump. Der hat dann einfach nur so ein Pflaster im Gesicht. Agent 47 ist sich total sicher, dass er ihm das Gehirn rausgepustet hat. Und gleichzeitig wird ihm erzählt, es hätte eine Zeugin gegeben, das ist die Nika, gespielt von Olga Kurilenko, und die müsse er jetzt, bevor er aus Russland abhaut, bitte auch noch umbringen, weil man hinterlässt ja keine losen Fäden. So, und dann geht er los, um die umzubringen, und als er die dann auf der Straße sieht und sie ihn, macht sie überhaupt keine Anzeichen, darauf zu reagieren. Also sie kennt ihn offenbar nicht, sie hat ihn nicht gesehen, sie ist keine Zeugin, sondern das Ganze ist eine Falle und Agent 47 soll von einem seiner Mit-Hitmans da von derselben Organisation erschossen werden in dem Moment. Das klappt aber nicht und dann sind wir in dieser üblichen Situation, wo ein Hitman von seiner eigenen Organisation offenbar aussortiert wurde und jetzt auf der Abschussliste steht. Und gleichzeitig muss er halt rausfinden, was denn diese komische Verschwörung mit dem Präsidenten ist, der da wieder lebendig herumspringt, obwohl er dem das Gehirn weggepustet hat. Ja, so, ne?
Ja, genau. Ja, und es gibt ja dann noch dieses Framing Device, ne, diese Rahmung, die der Film beginnt ja sogar damit, dass er da in der Wohnung von einem sehr mächtigen Interpol-Agenten sitzt. Das ist die Figur, die den Dougray Scott spielt. Und da wird dann immer quasi wieder hingeschnitten, dass er ist auf der Fährte dieses Attentäters, den er identifiziert hat, der überall auf der Welt in, keine Ahnung, 34 Ländern oder mehr schon zugeschlagen hat und stößt jetzt natürlich da in Russland, wo ein Großteil des Ganzen spielt, in St. Petersburg, da stößt er dann halt auf bürokratische Hindernisse und da beharrt er dann immer darauf, dass aber Interpol hier rechtlich zuständig sei und dass sie ihn gefälligst machen lassen sollen. Ja, und das ist quasi noch so der B-Plot, ne? Diese Ermittlungen des Polizisten, der ihm auf den Fersen ist. Und der A-Plot ist halt der Hitman, der jetzt diese unschuldige Nika schützt vor den ganzen Attentätern und so weiter.
Ich meine, das ist natürlich heute noch auffälliger. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals bemerkt habe, aber wenn man natürlich jetzt so die letzten Jahre mit dem Putin-Russland verbracht hat, also wenn da ein Interpol-Agent kommen würde und irgendwie in St. Petersburg da einen dicken großen Macker macht, der wird ja einfach spurlos verschwinden. Ne?
Also aber es selbst gibt ja schon gar keine Interpol-Agenten. Das ist ja eine Koordinierungsbehörde.
Ja, aber so da auch damals schon, das ist unfassbar, wie sie sich den vorstellen. Ich würde gerne Filme nur mit dieser Figur sehen. Also ich finde die Figur.
Ich würde den Film gerne mit Russen sehen. Ich glaube, das ist vielleicht der Königsweg. Ein russisches Publikum, das sieht, wie dieser amerikanische Interpol-Agent da ankommt und eine juristische Hoheit behauptet gegenüber dem russischen Inlandsgeheimdienst.
Es geht ja auch noch so. Sagen wir mal so. Man hätte den Film gesehen und es geht um Ermittlungen, also wirklich nur ein Auftragskiller, der da irgendwelche Industriellen umbringt oder es geht um Waffenhandel oder Drogenschmuggel, schieß mich tot, ja? Dann würde man wahrscheinlich so drüber hinweggehen. Also es ist dann natürlich immer noch totaler Quatsch, aber es würde nicht so auffallen. Aber es gibt hier Szenen, wo ein Anschlag auf den russischen Präsidenten gerade stattgefunden hat, ja? Und der Interpol-Agent fragt, wieso zum Teufel sich jetzt danach der russische Inlandsgeheimdienst in seine Ermittlungen einmischen würde. Er hätte jetzt ja hier die Ermittlungshoheit. Kein Land der Welt, dessen Staatsoberhaupt gerade irgendwie erschossen wurde oder fast erschossen wurde, würde die Ermittlungshoheit dafür irgendwelchen ausländischen Behörden überlassen. Der hat da gar nichts zu melden. Und auch am Schluss, wenn sie dann die große Endsequenz bekommt und der noch lebende oder auch schon gestrohte, auf jeden Fall dieser Doppelgänger-Präsident dann da die Soldaten nehmen Interpol mit, um den wieder einzufangen. Und nachdem sie ihn haben, die haben dann den Auftragskiller, der ihren Präsidenten umgebracht hat, haben die gefangen, die Soldaten. Und sie übergeben ihn an Interpol. Den Mörder des russischen Präsidenten, der wird von russischen Soldaten an Interpol übergeben, weil Dugré Scott so seinen Ausweis hochzeigt und sagt, er habe einen Haftbefehl. Ich meine, what the fuck? Das muss man sich mal vorstellen. Da wird Olaf Scholz erschossen und unsere Soldaten übergeben dann den Mörder an Interpol, weil die da noch irgendwie so einen Haftbefehl von vor 3 Jahren rumliegen haben. Und zwar direkt, ohne dass das irgendeine Behörde entscheidet. Ne? Sondern einfach, ja, hier könnt ihr haben. Nehmt ihn doch mit. Könnt ihr auch ins Ausland mitnehmen. Alles überhaupt kein Problem. Fahrt einfach los.
Also offiziell ist er ja nicht erschossen, sondern es ist ja nur ein Anschlagsversuch gewesen.
Nee, am
also
Schluss, wenn sie dem übergeben, liegt der Doppelgänger tot im Nebenzimmer.
Ja gut, okay, stimmt, aber der wurde ja von dem Kampfhubschrauber durchlaufen. Na egal, dazu kommen wir noch. Ist ja auch egal, aber du hast, also es ist halt die ganze Zeit so idiotisch, ne? Also da sind die Leute, ich weiß gar nicht, ist glaube ich sogar der FSB, der da auch auftritt, also das ist so richtig der KGB, die KGB-Nachfolgeorganisation.
Das sind richtig harte Säue im wahren Leben. Und Dugré Scott, also der KGB-Chef sagt ihm ja, hier, pass mal ein bisschen auf, was du hier machst, ne? Also du überschreitest eigentlich, und da hat er vollkommen recht, du überschreitest hier eigentlich alles, was du so darfst. Und Dugré Scott dann so zu dem, schnipst ihm seine Asche seiner Zigarette ins Gesicht und sagt, fick dich ins Knie. Und also der hätte so schnell eine Kugel im Kopf, da kann er gar nicht gucken. Das ist
vor allem
unfassbar.
Er hat vor allem auch da ja so russische Funktionäre, die da stehen in einer Uniform, also wie so ein General. Ich nehme an, dass das irgendwelche Polizeifunktionäre sein sollen, aber auch offensichtlich irgendjemand Hochrangiges im Dienste der staatlichen Sicherung. Und die stehen dann teilweise so eingeschüchtert da und die geben ihm dann auch noch ein paar Informationen, die der Geheimdienst ihm nicht geben will, weil die offensichtlich seine Autorität irgendwie anerkennen oder nicht zumindest komplett ignorieren können. Und das ist halt so lächerlich. Und das muss auch 2007 schon völlig lächerlich gewesen sein. Also, weiß ich, ne? Also egal, wie heutiges Russland sich von 2007 Russland unterscheidet, da kommt niemand angetanzt, ob Interpol oder was auch immer, und erklärt ihnen jetzt, ich will das sehen, und die können da quasi gar nichts machen.
Ja, also ich meine, da muss ich das ja vorstellen, das wäre selbst in Deutschland total lächerlich. Ja. Und dann in Russland ja erst recht. Also das war wirklich, also ich habe das abgefeiert. Also jedes Mal, wenn der kam, der ist auch für die komplette Filmhandlung, spielt diese Figur überhaupt keine Rolle. Ja, die ist so ein bisschen unsere Identifikationsfigur in dieser Ermittlungsarbeit, aber also man versteht den auch nicht, warum, also der ist ja eigentlich so ein Schreibtischtäter und so ein bisschen auch der in seiner eigenen Interpol-Organisation so ein bisschen so ein Außenseiter ist, weil er da so ein bisschen der Bekloppte ist, der die ganze Zeit von dieser grauen Eminenz und diesem Superkiller, der da hinter allem steckt, erzählt, weißt du, die anderen belächeln den immer nur und tätscheln ihn so ein bisschen auf die Schulter. Und der gibt dann auf einmal diesen harten Kerl, der russische Super-Geheimagenten da zusammenfaltet, die ja, ich meine, von Robert Knepper gespielt, der sieht ja auch so ein bisschen einschüchternd schon aus, ne? Das ist ja jetzt nicht so, als ob das da so ein, also, ja. Ja, aber ich hab's gefeiert, weil das hat mich zumindest unterhalten. Es war so bekloppt, es ist, das hat Spaß.
Das ist wirklich schreiend komisch. Die Figur ist nicht wirklich gut gespielt. Das ist eigentlich alles anstrengend. Ich glaube, die wichtigste Funktion ist so als quasi Glazing Device, ja. Es gibt ja in dieser Art Film eigentlich immer die Szene, wo irgendeine Figur, die darüber spricht, was für ein unglaublich krasser Typ der Protagonist ist. Weißt du, so wie in jedem Steven Seagal-Film, irgendeiner dasteht und sagt, oh mein Gott, du kannst ihn irgendwie nur in einer Unterhose mit einer Zahnbürste in der Arktis aussetzen und 3 Tage später steht er vor deiner Tür. Ne? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion, die er hat, dass er am Anfang einmal erklärt, dass das der absolut krasseste Geheimauftragsmörder der Welt ist.
Ja, weil im richtigen Leben sehen wir davon gar nicht so viel. Also was ich kenne das Spiel nicht, ja? Oder die Spiele. Aber was ich ja so ein bisschen spannender gefunden hätte jetzt an dieser Umsetzung, wenn man jetzt das Spielerische aufgreift, ist doch die Frage, also ich stelle mir das so vor, man sieht irgendwie man hat da so ein Missionsareal, in dem man sich dann bewegen kann oder man kann das vorher auskundschaften oder keine Ahnung. So, und es geht nicht nur darum, wie im normalen Shooter, einfach die Gegner wieder zu metzeln, sondern sich zu überlegen, wie kann ich den jetzt quasi umbringen, möglichst so, dass das keiner mitbekommt und ich hier wieder rauskomme, ne? Mhm. Vielleicht mit Unfall oder ich bin irgendwie ganz weit weg und kann den dann Scharfschütze machen und abhauen, keine Ahnung. Das wird hier alles ausgespart, ne? In dem Moment, wo er den russen Präsidenten das erste Mal umbringen will, sehen wir ihn sofort in so einem Kirchenglockenturm da, wie er einfach dann Fernschützengewehr macht. Das heißt, das ganze Szenario fällt weg. Später versteckt er einmal eine Pistole auf dem Restaurantklo, das er dann rausholt. Ja, von mir aus ist aber auch nicht so wahnsinnig spannend, selbst wenn das aus dem ersten Spiel ist, wohl offensichtlich ist das ja ein totales Klischee und jetzt auch nicht sonderlich clever. Und die eine Szene, in der gezeigt wird,
war da schon eine Anspielung an Der Pate.
Ja, und das einzige Mal, wo er richtig unter Beweis stellen kann, wie gut er in seinem Job ist, ja, ist, dass beim Essen gehen Olga Kurilenko ihn ausfragt zu seiner Beobachtungsgabe und ihn dann fragt, welche Farbe denn ihre Unterwäsche hätte, und er sagt, du trägst gar keine Unterwäsche. Und das zeigt uns, wie gut er als Auftragskiller ist.
Ja.
Ist kein Scherz.
Typische Frage.
Ihr wartet jetzt auf die Pointe, aber das ist ja kein Scherz, das ist so.
Die Pointe ist bereits erfolgt. Lachen Sie jetzt. Ja, genau. Aber das ist halt auch, das ist ja aber auch ein totales Klischee. Das ist halt so, Jason Bourne weiß genau, wie viele Leute sitzen in dieser Bar und welche Farbe ihre Schuhe haben.
Genau. Aber es ist ja keine Parodie. Es ist ja, ah, das ist cool, das wollen wir auch machen. Können es aber nicht.
Ja, genau. Also das ist, es ist halt von Anfang an alles, ehrlich gesagt, schief und schräg. Ehrlich gesagt schon angefangen auch mit dem Casting von dem Timothy Olyphant, der halt, also der entspricht überhaupt nicht der Figur. Der Hitman aus den Spielen, der sieht halt ehrlich gesagt aus wie so, weiß ich nicht, russische High-End-Security, ne? Es ist halt so ein Typ, der ein bisschen breites Kreuz hat in einem Anzug und der hat ein Gesicht wie aus so einem Granitblock rausgeschlagen. Und der Oliphant entspricht dem gar nicht, der ist viel zu animiert auch. Sie haben jetzt von mir aus diese Klon-Hintergrundgeschichte rausgenommen, aber er soll ja eigentlich weiterhin dieser der Welt entfremdete Typ sein, der nur aufs Killen trainiert ist. Das versuchen sie ja dann sogar darzustellen, weil sich dann Olga Kurylenko mal an ihn ranschmeißt und er mit der Situation dieser sexuellen Avancen so überfordert ist, dass er sie dann sogar betäubt. Und das ist halt alles völliger Quatsch, ne? Der entspricht nicht dem, was man sich vorstellt, wenn man die Spiele gespielt hat, von diesem stoischen, ruhigen, super Profi, der halt so eine komplette Inselbegabung hat in seinem Metier. Ja, und in den Spielen kommt ja auch sonst nicht wahnsinnig viel vor. Ist jetzt nicht so, dass du jetzt wahnsinnig viel am Sozialleben von Agent 47 teilnimmst. Du siehst ihn halt, dass er gerne gärtnert offensichtlich da am Anfang vom zweiten Teil, wenn er sich in das Kloster zurückgezogen hat und so. Aber ansonsten so. Und das passt halt gar nicht. Und der Oliphant ist halt auch nicht bedrohlich, einschüchternd, finde ich. Der wirkt nicht wie so dieser stoische Superkiller.
Gar nicht. Und aber sie haben nicht draus gelernt, ne? Also Rupert Friend im zweiten Teil ist ziemlich genauso derselbe Typ, ne?
Den zweiten habe ich nicht mehr gesehen.
Ja, also der ist auch so, der sieht ziemlich genauso aus. Also das ist, naja, wen hättest du denn lieber gehabt? Vin Diesel ist auch ein bisschen.
Nee, Vin Diesel weiß ist ich ehrlich nicht. Gesagt auch verkehrt. Ich habe schon drüber nachgedacht, keine Ahnung. Es gab ja jetzt neulich diesen Killerfilm mit Dave Bautista, wo er so ein bisschen Masse dafür geschrumpft hat und sowas, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht, also vom Gesicht her. Aber ich habe jetzt nicht das perfekte Hitman-Casting in der Hinterhand. Ich sag nur, Oliphant war es ganz sicher nicht.
Ich weiß auch nicht. Also Jason Statham wurde ja angefragt, der hat abgelehnt. Aber der ist zu schroff. Also Hitman hat ja für mich auch so, also aus der Ferne noch so ein gewisses so, also schon so ein High-End-Ding, ne? Das ist jetzt nicht so ein Straßenschläger, den man jetzt zum Hitman hochgepowert hat, sondern das ist schon so, der könnte wahrscheinlich auch in die Oper gehen, wenn er das müsste, um da jemanden umzubringen, ohne dass er da auffallen würde. Das ist so meine Vorstellung, ne? Ja, keine Ahnung.
Also die Idee ist ja, dass der Hitman halt einfach so ein Sohn aller Welt-Typ ist. Der hat ja auch diese Glatze, weil er sich eigentlich ständig verkleidet und dann irgendwelche, weiß ich nicht, dann muss halt jede Perücke oder sonst irgendwas theoretisch aufziehen können oder jeden Hut zumindest. Und ja, wie gesagt, also ja, schwierig, weiß ich nicht. Vinnie Jones vielleicht, wo ich so drüber nachdenke, weil der hat schon das Gesicht dafür. Weiß ich nicht,
ja, der müsste bei der Stimme noch was machen. Der redet halt immer, der klingt halt immer wie so ein Fußball-Hooligan, ne?
Ja, ich weiß, also vielleicht gilt für den auch das Gleiche wie für Statham, dass er zu sehr auch, also auch allein durch die Rollen, die er sonst so gespielt hat, verhaftet ist in so dieser Rollen aus der Arbeiterklasse, wenn du so willst oder so. Aber keine Ahnung, ich meine, der hat ja in Midnight Meat Train da diesen Killer gespielt und so in die Richtung vielleicht, I don't know.
Der war geil.
Der war geil.
Ja. Ja, können wir doch mal ein bisschen zur Action kommen. Du hast ja, den habe ich dir ja irgendwann mal schon empfohlen und hast du ihn mittlerweile geguckt, den Farang Schatten der Unterwelt?
Den hast du mir schon mal empfohlen? Nein, habe ich es schon wieder vergessen.
Egal, den musst du gucken zum nächsten Mal. Der ist ja auch von Xavier Gens und ist der beste, brutalste und coolste und best inszenierteste sozusagen Ultra-Violence-Prügelfilm der letzten 30 Jahre.
Nice. Okay, sold.
Ja, und Hitman ist das nicht. deswegen, Xavier Gens kann das eigentlich. Und hier, es gibt also, da haben wir jetzt wahrscheinlich den größten Unterschied in den beiden Fassungen, weil so die Action-Sachen sind jetzt nicht scheiße. Es blitzt immer mal wieder so ganz kurz durch, dass er da vielleicht doch auch was kann. Aber so richtig hängen bleiben tut nichts, ne? Also man hat ja an größeren Sachen eigentlich auch nur diesen Kampf zwischen ihm und vier seiner Mit-Hitmans in einer S- oder U-Bahn.
Ja, das wurde übrigens nachgedreht, ne? Das gehört zu den Sachen, die nachgedreht wurden. Deswegen ist das auch in der ungeschnittenen Fassung nicht irgendwie brutaler und genauso beschissen geschnitten.
Ja, das macht's echt kaputt. Weil eigentlich ist es ein cooler Moment. Die stehen da, jeder hält sich eine Pistole an den Kopf. Was ich nicht verstanden habe, weil die anderen drei haben ja den expliziten Auftrag, ihn umzubringen.
Korrekt.
Also warum die so einen Mexican Standoff machen, wo jeder zwei anderen Leuten die Knarre an den Kopf hält und wenn jetzt so jemand abdrücken würde, würden wahrscheinlich alle auf einmal sterben, macht gar keinen Sinn.
Macht null
Aber
Sinn.
Ist so. Ist so. Und dann entscheiden die sich, hier, lass mal jetzt nicht alle sterben. Wir legen jetzt alle unsere Pistolen hin und kämpfen stattdessen mit Katana.
Sterben, aber ehrenhaft. Und es haben zufällig alle diese, das sind keine Katana, das sind so diese, ich glaube, Wakizashi oder so, wie die heißen, das sind diese kurzen japanischen Dolche. Zufällig haben, sind alle mit zwei davon ausgestattet.
Ja, vielleicht ist das einfach die Standardausrüstung. Das muss man dann schon glauben. Und dann aber kämpfen die nicht mehr alle gegeneinander, sondern alle gegen ihn. Also weshalb es noch weniger Sinn macht, dass die sich vorher alle gegenseitig Knarren an den Kopf gehalten haben, weil sobald sie Schwerter benutzen, ist das alle gegen alle hinfällig. So, und das ist okay inszeniert, es ist bloß komplett zerschnitten.
Ja, genau. Also alle die ganzen Kampfszenen in dem Film sind entsetzlich. Also so Taken 3 Level an Schnittmassaker. Ich würde stark vermuten, weil ja bekannt ist, dass die offensichtlich ein ziemlich hartes Schedule hatten, also dass diese Produktionen schnell durchprügeln mussten, dass die keine Zeit hatten, ihre Choreografien vernünftig zu trainieren und dass das deswegen so brutal zerschnitten ist. Das ist also entsetzlich. Gilt für alle Kampfszenen, die so Hand-to-Hand-Combat zeigen.
Ja, ja. Und dann gibt's halt noch die große Schießerei, wenn er beim Bruder des Präsidenten ist, das ist so ein Waffenhändler, den er dann da irgendwie sich da einschleicht, angeblich um Waffen zu kaufen, aber in Wirklichkeit will er da bloß den ganzen Saal niedermetzeln. Und da gibt's halt eine von diesen Schießereien, wo alle auf alle mit Maschinengewehren ballern und alles explodiert in dem Raum und gibt schön viel aus Glas und so, damit sich das auch lohnt. Und da werden auch Körper richtig durchfetzt. Also das ist 0815, aber kann man machen.
Ja, also aus heutiger Sicht ist es inzwischen ganz cool, überall noch diese praktischen Squibs zu sehen, ne? Also einfach so richtige Blutpakete, die da irgendwie rausgesprengt werden oder fliegt überall richtige Flüssigkeit rum. Das ist nicht irgendein CGI-Blutmassaker, was da stattfindet. Und da muss ich sagen, aus jetzt im Jahr 2024 sitze ich dann inzwischen da und denke mir so, ach, wie nett.
Ja, Nostalgie, ne?
Ja, schon so ein bisschen. Und es sieht auch einfach immer noch viel besser aus. Ja, ich verstehe die Gründe, warum man das heute so macht, auch Sicherheit am Set und so weiter und so fort. Aber es sieht einfach immer noch viel besser aus. Und das ist tatsächlich jetzt auch, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ich habe den Vergleich nicht mehr im Kopf, wie das in der geschnittenen Fassung war, aber in dieser ungeschnittenen Fassung, das sind halt auch wirklich diese richtige Tarantino-Scripts, ne? Riesige Blutfontänen, die da überall rausplatzen und sowas. Und das ist schon einfach irgendwie nett anzuschauen inzwischen. Das ist, glaube ich, so das Positivste, was ich darüber sagen kann.
In welcher Stelle wurde denn jetzt der Arm abgeschlagen?
Ganz am Anfang, wenn Jimon Hansu in dieser African Warlord-Rolle für 2 Minuten verheizt wird, der trennt dem Typen den Arm ab, den er da aufgehängt ist, um zu zeigen, wie böse und grausam er ist.
Ah, der liegt in der geschnittenen Fassung nur im Hintergrund rum. Und ich hatte gedacht, die haben da irgendwie in ihrem Besprechungsraum da bei diesen Warlord-Leuten, da liegen halt überall in der Ecke Körperteile. aber dann habe ich halt nicht gesehen, wie der abgehauen wurde. Ja.
Genau.
Ja, das ist mehr Xavier Gens. Das ist natürlich dann auch. Ja,
wie gesagt, und das ist dadurch, dass das ganz am Anfang ist, ne, habe ich dann auch gleich so ein bisschen mit der Zunge geschnalzt und gedacht so, ah krass, ey, was mich wohl noch alles erwarten wird, aber ja, der Rest ist dann halt nicht. Wie gesagt, es gibt so, also was man sagen muss, also gerade dafür, dass das Budget mit 24 Millionen jetzt nicht gigantisch ist, der sieht schon teilweise echt gut aus und ist auch durchgehend einfach ein hübsch anzuschauender Film. Ist jetzt nicht irgendwie was, wo man wirklich da sitzt und sagt, ja, sieht aus wie so ein B-Movie oder sowas, ne? Nicht irgendwas, wo man darauf wartet, dass
Stuntman um die Ecke kommt.
Ich finde, ja, kommt immer drauf an, wie man da jetzt kategorisiert, aber ich finde, das sieht nicht aus wie so ein Direct-to-Video-Schnickschnack oder sowas, weißt du? Nicht irgendwas, wo du denkst so, ja, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, in einer Woche irgendwo im Hinterland von Rumänien runtergeschraubt worden. Und da gibt's einfach ein paar schöne Szenen, also auch wenn der Hitman da vor diesem riesigen roten diesem Neonschild auf dem Hoteldach langläuft und sowas, das ist einfach ästhetisch hübsch gemacht und die ganzen Szenen sind cool angefangen und dann diese, so ein paar von den praktischen Effekten sind halt schon ganz geil. Also diese eine Szene, wenn du da im Klo siehst, wie er diesen Typen da von hinten exekutiert und das hat so eine Unterperspektive und der ganze Raum ist sichtbar und es ist halt alles ohne Schnitt und sowas und dann platzt da so das Blut nach vorne raus und sowas, das ist schon irgendwie, das ist echt geil gemacht. Also das ist jemand, der weiß, wie man halt so krasse Effekte dann auch inszeniert. Und das sind so die wenigen Momente, wo ich mir dann halt denke, so ja, das ist cool. Und dann merkt man, dass das jetzt auch nicht einfach nur so ein Regisseur von der Stange ist, der das gemacht hat. Aber das ist halt selten.
Das glaube ich auch. Also Xavier Gens ist, also der hat danach schon auch viel Scheiß gemacht, ne? Der hatte dann eine lange Durchstrecke, wo der auch viel Direct-to-DVD, so ein Exorzismusfilm, der einfach strunzenöde ist und so, der hat da auch viel Scheiße gemacht. Aber jetzt in den letzten Jahren ist er wieder relativ gut dabei. Er hat jetzt einige große Serien gemacht, hat bei Lupin zentral mitgearbeitet, ja, der in ziemlich
hält. Und diesen Hai-Film, ne?
Das und der Hai-Film, der ein Ultra-Hit ist auf Netflix, Im Wasser der Sun, der aber auch einfach richtig Spaß macht. Allerdings hast du da natürlich CGI, ne? Die Haie sind nicht echt.
Ja. Aber, ist eigentlich aber auch ein wirkliches also das ist auch so ein B-Movie, ne? Das ist eigentlich ein totaler Schrottfilm, aber er sieht halt teilweise echt hübsch aus.
Ja, und mir hat er auch Spaß gemacht. Also da soll ja auch eine Fortsetzung kommen. Also der ist jetzt, wie gesagt, verrangen. Guckt ihn euch an, das ist der richtig geile Scheiß. Der wurde auch im Fantasy Filmfest richtig abgefeiert und der ist saugut. Also das ist so klassisch Bloodsport oder so. Mäßig, aber noch viel besser. Also das ist der geile Scheiß. Ja, also der kann schon was. Und ich glaube, das ist dieses typische, wir holen uns einen europäischen Regisseur, weil wir eigentlich das möchten, was er kann. Und dann stellen wir vor Ort fest, wir sind ja hier dann doch irgendwie Hollywood und mach mal lieber vorsichtig. Und dann machen wir es ihm halt wieder kaputt. Also ich glaube nicht, dass die Xavier Gans-Version jetzt super geworden wäre, ne? Aber das hätte ein richtig, richtig solides B-Picture sein können. Und so ist jetzt halt schade, weil haben es halt viel kaputt gemacht. Also auch das Ende. Hast du das angeguckt? Ist auf YouTube?
Das Ende war bei mir auch im Film. Oder redest du von irgendeinem Alternativende, oder?
Nee, das Xavier Gans-Ende ist ja. Also in dem Ende, das ich gesehen habe, das endet damit, dass er Olga Kurilenko ein Weingut schenkt, weil sie zwischendurch mal irgendwie gesagt hatte, dass sie als Kind dass sie da Fan von ist oder was weiß ich, oder dass sie immer davon geträumt hat, ein eigenes Weingut zu haben.
Ja, weil sie einmal neben ihm im Auto durch ein Magazin blättert, dieses Weingut sieht und sagt, ach guck mal, ist das nicht hübsch.
Ja, genau. Und dann kauft er ihr das halt. Das ist wie, wenn so Ehefrauen dann vom Schaufenster sagen, ach, das sieht ja gut aus. Und dann ist das, kauf mir das gefälligst zum nächsten Hochzeitstag, ne? Also jetzt kriegt sie ihr Weingut, blättert da irgendwie auf der Straße in St. Petersburg dann rum und freut sich. Und dann sieht man, dass er daneben an auf dem Hochhaus da, oder nicht Hochhaus, auf so einem Dach steht und sie beobachtet. Und dann geht die Kamera runter und da liegt ein toter Agent und es ist irgendwie klar, der Agent hatte den Auftrag, sie zu töten und Agent 47 hat ihr jetzt das Leben gerettet und sie kann jetzt glücklich auf ihrem Weingut sich Sonnenuntergänge angucken. Und das Originalende ist, dass Agent 47 auch dort oben steht, beobachtet, wie sie dieses Weingut bekommt und sich darüber freut. Dann hält in der nächsten Straße ein Auto neben ihr, durchlöchert sie, sie sinkt tot zu Boden. Und Agent 47 kann nicht eingreifen, sondern halt nur gucken, wie dieses Auto wegfährt, was dann wahrscheinlich quasi die Rache-Story des zweiten Teils eingeleitet hätte. Aber wie wir schon sehr oft gesagt haben, alles, was irgendwie auf einen zweiten Teil hindeutet, musste weg. Und irgendwie, dass die Hauptfigur oder die weibliche Hauptfigur dann noch sterben muss, das ist ja auch nicht so Hollywood, ne? Wir müssen ja alle schön glücklich nach Hause schicken und eine Schleife drum machen.
Ja, genau. Kann man auch noch am Anfang vom zweiten Teil machen, ne? Dass die erschossen wird. Also es ist ja, jetzt auch nichts, wo man sagt so, ja, viel besser oder so, weiß ich nicht. Ich
meine, hätte hier auch einfach nicht gepasst, weil der ganze Film so harmlos ist, wenn du dann in der letzten Szene auf einmal irgendwie deine Hauptfigur durchlöcherst, um irgendwie da so überhaupt noch Emotionen raufzumachen, hilft das nicht. Aber vielleicht war die Ursprungsversion von Xavier Gans dann, wenn der ganze Film so ein bisschen düsterer und härter gewesen wäre, vielleicht hätte dann auch das Ende besser gepasst.
Möglich, ja. I don't know. Wir werden es leider nie erfahren. Es gibt, glaube ich, keine große Kampagne für den Gans-Cut von Hitman im Internet. Wenn, kämen sie wahrscheinlich auch zu spät. Von daher, ja, er ist halt echt so durchgehend einfach so mittel bis, also er tut nicht weh, kann den gucken, ist ganz hübsch inszeniert, hat hier und da ganz nette, ja, ganz nette Einstellungen, ganz nette Szenen oder Momente, aber vieles ist halt auch einfach dann schlecht oder einfach nur nicht besonders gut. läuft halt ja. so durch.
Wie unser Podcast mittlerweile.
Unverschämtheit gegen uns. Das solltest du Uwe Boll überlassen.
Ja,
dann haben wir es geschafft, oder? Wenn Uwe Boll irgendwann umschwenkt und nicht mehr oder nicht mehr nur über Filmstarts lästert, sondern unseren Podcast auch noch adressiert. Ich glaube, das wäre der Durchbruch für uns.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich hab, glaube ich, aus meiner Beziehung zu Uwe Boll alles rausgezogen, was ich da rausziehen wollte. Also ich überlasse das dann dir, dann kannst du dich.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich muss ja noch, im Grunde genommen fehlt mir ja noch dieser Ritterschlag. Ich nehme auch an, dass ich wahrscheinlich als Filmkritiker nie ernst genommen werde, bis zu dem Tag, an dem Uwe Boll konkret sagt, dass ich ein Vollidiot bin.
Ja, und du bist schon über 40.
Ja.
Was hast du bisher mit deinem Leben gemacht?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, das ist, was soll ich sagen? Er wollte ja auch nicht gegen mich kämpfen, das Schwein. Dieses Feige.
Hast du dich da angemeldet? Nein.
Ja, ja, ich hatte mich beworben damals. Aber er hat mich abgelehnt, weil ich...
Und das erfahre ich jetzt. Ich erzähle dir seit 100 Jahren tausende von Uwe Boll-Anekdoten und das erfahre ich jetzt. Ja. Wegen deiner Gewichtsklasse oder weswegen?
Richtig, ja, genau. Er hat gesagt, sorry.
Warst du zu fett?
Zu groß? Zu schwer, zu was auch immer. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das war der Grund, ja.
Hast du das noch schriftlich?
Also diese E-Mail habe ich nicht aufbewahrt oder sowas. Keine Ahnung, es könnte sein, dass das noch auf irgendeinem alten Laptop schimmelt oder sowas, aber ja.
Oh, jetzt bin ich ja neidisch.
Das hat ja nicht geklappt, weißt du, von daher.
Damals war ich ja auch noch, aber gut, ich hätte ja einfach, also man muss ja noch realistisch bleiben. Hätte er einen von uns beiden ausgewählt, hätten wir einfach auf die Fresse bekommen, ne? Das ist jetzt ja nicht so, wir können ja nicht die Geschichte jetzt weiterspinnen mit, du, dann hättest du Uwe Boll umgehauen. Also du hättest dann am Ring gestanden, hättet ihr dir zwei verpasst und dann hättest du auf dem Boden gelegen.
Ja, also
ja, doch.
Nein, Christoph, ich weiß nicht, ob du informiert bist, aber zu diesem damaligen Zeitpunkt, ich hatte 20 Jahre Kampfsporterfahrung. Das Problem tatsächlich war, das meiste davon nicht im Boxen, deswegen hast du im Endeffekt wahrscheinlich recht, ne? Also sofern man nicht hier hingegangen wäre und gesagt hätte, alles klar, man macht das gezielt mit Regelverstoß schon eingeplant und du kickst den hinterher weg, hätte ich wahrscheinlich trotzdem aufs Maul gekriegt. Weil ich glaube, ich damals garantiert noch unterschätzt habe, wie unterschiedlich das ist, ne? Boxen versus das, was ich gemacht habe, also insbesondere Thai-Boxen und sonst irgendwas. Aber es war nicht
ja,
so
das
komplett
hat man immer, das hat man immer, wenn mal jetzt so übergreifende Fights sind, wo dann aber gesagt wird, nur Boxen, da können die so gut sein, wie die wollen, die kriegen immer auf die Fresse, wenn du gegen richtigen Boxer kämpfst.
Das ist richtig, genau. Aber ich hatte, glaube ich, auch noch keinen Plan. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Uwe Boll war schon relativ gut, ne? War der nicht so? Ich weiß gar nicht. Ich habe immer nur mitgekriegt, so, ja, hier Amateurboxen und sonst irgendwas. Ich konnte das nicht wirklich einschätzen. Die Chancen stehen gut, dass er mir auf die Fresse gehauen hat. Also unumwunden. Auf jeden Fall wegen dem Regelwerk. Ich hatte gedacht, okay, ich bin jünger, ich bin wahrscheinlich auch fitter, so wie der damals aussah. Aber die Chancen stehen schon ziemlich gut. Also es ist wahrscheinlich besser so gewesen für alle Beteiligten.
Ja. Naja, wollen wir Sterne geben?
Wir vergeben Sterne und weiß ich gar nicht, vielleicht sind die 2,5 von damals nicht so verkehrt, so gemessen an dem, was wir hier sonst so behandeln. 2,5?
Sagen wir 2. Ich wollte eigentlich von 2,5 auf 2 runtergehen. Werd's, glaube ich, auch tun, aber ich gebe jetzt trotzdem 2,5 und davon sind ein Stern, ein ganzer extra Stern davon ist nur für Interpol. Interpol, also wenn die so diese ganzen internationalen Organisationen und so, wenn wir jetzt bald die NATO abschaffen, dann die stehen ja alle auf dem Prüfstand, ne? Aber wenn Interpol mehr so wäre wie in diesem Film, A, würde Trump die dann irgendwie respektieren und geil finden. Und B, die würden, also die könnten echt, also die würden überstehen dann. Die würden dann alles überstehen. Die sollten das ernsthaft mal sich diesen Film als Vorbild nehmen. Ist natürlich ein bisschen faschistisch. Aber ja, das also als Werbung oder als anzustrebendes Ziel. Ja. Interpol wird ja ansonsten in Filmen meistens immer ziemlich belächelt, ne? Also wahrscheinlich in Wirklichkeit auch. weiß ich nicht. Aber
Interpol ist ja eigentlich, glaube ich, nur so ein Ding, wo halt sagen, hey, wir teilen alle unsere Informationen und das macht die Strafverfolgung über Ländergrenzen hinweg für uns alle einfacher. Ich glaube, das ist Interpol. Also, ich meine, Interpol wird vielleicht sofort viel effizienter, wenn man das zu so einer global agierenden Superbehörde macht, die überall auftauchen können und sagen können, tut mir leid, aber ich bin hier zuständig. Und alle so, oh, shit, es ist Interpol. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ich frage jetzt ChatGPT.
Oh Gott.
Also aber das muss nicht heißen.
Hat ich gerade sagen.
Eine Gänze, ja, sie beschäftigen keine Ermittlungsbeamten. So, und jetzt frage ich, und dann erklärt er mir, was die alles stattdessen machen, das interessiert mich aber nicht. Wäre es nicht eine gute Idee?
Geil, es ist fast wie Live-Googeln, aber irgendwie noch aufregender, weil
wenn KI Interpol mehr so wäre wie in dem 2007er Film Hitman.
Ist das die Geschwindigkeit, in der du tippst?
Ist das langsam?
Benutzt du zwei Finger auf deiner Tastatur?
Ja.
Gibt es noch Anschläge und es wird dann eingescannt?
Also ich muss das mal, die Idee Interpol so zu gestalten, wie es in dem fiktiven Werk Hitman dargestellt wird, mit Elite-Agenten, die direkt in Operationen eingreifen, als ob der die letzten zwei Stunden unser Podcast zugehört hat. Ne? Das ist ja bei Handys auch nicht ausgeschlossen. Klingt spannend, hat aber in der Realität einige grundlegende Probleme, sagt ChatGPT.
Geil.
Erstens juristische Grenzen und Souveränität, zweitens Kooperationsmodell statt zentraler Macht, dritte logistische und ethische Herausforderungen, vier Fiktion versus Realität und Fazit ist, während die Idee einer global agierenden Polizeieinheit spannend klingt, funktioniert Interpol als Koordination realistischer und nachhaltiger. In der Realität geht es weniger um Action und Verfolgungsjagden, um mehr um Informationsaustausch, internationale Zusammenarbeit und Prävention. Also das ist, ich habe in letzter Zeit oft nur Scheißantworten von ChatGPT bekommen. Das hier ist okay. Ja, der hat mich jetzt ein bisschen eingenordet, ne? Der sagt, ja, hier, ich glaube, dass er mir gesagt hat, dass das spannend klingt, das war auch, um mir sozusagen nur durch die Blume zu sagen, dass ich ein Volldepp bin.
Also er sagt doch das, was das ich klingt vorher
schon auch spannend,
schon
aber habe. Klingt schon spannend, aber ja. Einfach auch mal Spaß haben.
Christoph, du musst dann noch jetzt eine gewichtige und folgenschwere Entscheidung treffen, nämlich welchem Film wir uns denn als nächstes zuwenden.
Ja, wir haben vorhin kurz drüber geredet, das ist noch nicht ganz sicher, aber es kann sein, starten im April zwei Filme, die grundsätzlich hier reinpassen würden. Also eventuell sind das die nächsten oder eine davon oder beide. Das wären Minecraft. Und wie heißt der andere?
Du hast es doch vorhin erst noch, ich musste dich doch selber fragen.
Der Slasher, der Slasher.
Ach so, ja, Until Dawn, richtig.
Until Dawn, genau. So, also und wenn wir vor April noch dazu kommen, wieder einen aufzunehmen, wir haben ja nicht mehr unseren monatlichen Rhythmus, wie es früher mal war in der guten alten Zeit.
Als wir noch jung waren und dachten, wir könnten Uwe Boll herausfordern.
Ja, wir nehmen ja heute eigentlich auch nur auf, weil Christian Schmidt von Stay Forever mich auf LinkedIn angeschrieben hat und gesagt hat, er hat eine Zugsentscheidung. Weil das ist ja unser größter Fan. Der war ja hier auch schon mal zu Gast, aber ansonsten ist er unser größter Fan. Ja, also ich nehme natürlich wieder zwei Filme.
Wie hier mit meiner Zeit umgegangen wird.
Weil ich den Hauptfilm schon kenne und ich ja aber immer hier Filme sehen will, die ich noch nicht kenne. Und wie ich vorhin rausgefunden habe, was ich gar nicht wusste, hat derselbe Regisseur quasi ein Jahr vorher schon mal einen 53 Minuten Appetithappen gedreht. Und danach ein Jahr später dann den Hauptfilm rausgebracht. Ich kenne das nur andersrum, dass man nochmal nachlegt. Aber dass man erstmal einen halblangen Film dreht, um danach den richtigen Film zu drehen, kannte ich nicht.
War das nicht bei Mortal Kombat so ein bisschen so? Also das war jetzt kein, der hat doch so einen quasi Fake-Trailer gebaut, oder? Und dann haben sie ihm den Film gegeben. War das nicht so?
Ja, aber ich glaube, ich habe noch gar nicht recherchiert, wie es hier ist. Also ich bin total begeistert von der Existenz dieses Vorwerkes. Ich glaube, das heißt auch einfach dann Origins oder so ähnlich. Deswegen will ich das auch alles rausfinden und euch dann erzählen. Und vor allen Dingen will ich es sehen. Und ich hatte mir gedacht, vielleicht können wir euren Sebastian als Gast einladen.
Okay.
Der war ja auch schon mal... Der war ja vor 10 Jahren auch schon mal dabei hier und hat das ganz gut gemacht. Das war für so ein historisches Japan, Dynasty alle prügeln auf uns.
Genau. Dynasty Warriors. Die Lage spitzt sich zu.
Weißt du denn, was ich meine jetzt schon?
Nein, aber die Tatsache, dass
ich gebe dir noch einen Tipp. Ja, aber aus gutem Grund, weil der da der super Fan und Experte ist dieser Reihe. Und
wurde Earth Defense Force schon verfilmt?
Nee. Und es ist von einem Regisseur, den wir A schon hatten und B, der glaube ich bei uns beiden so unter den Top 1 bis 3 der bisherigen Videospielverfilmung, die wir besprochen haben, sind.
Okay, jetzt weiß ich's. Es ist das Yakuza-Movie von Takashi Miike.
Du klingst so enttäuscht. Ich dachte, wir wollten mal wieder einen guten Film sehen.
Ja, das bedeutet, dass ich mich mit der Handlung dieser Yakuza, obwohl, wir sollten wirklich dringend Sebastian einladen, dann muss ich mich vielleicht nicht mit der bisherigen Handlung der Yakuza-Spiele auseinandersetzen, weil das ist ja, also, ne? Das ist so, als ob du sagst, ja, dann guck, du hast noch nie irgendwas von Game of Thrones gelesen oder gesehen, ja, dann informier dich mal.
Ja, das ist doch gut, dann fragst ihn. Oder du sagst ihm einfach, er muss. Weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da eine Demokratie seid oder ob du Chef bist. Und dann machen wir das.
Hervorragend, okay, na dann.
Ist von 2007. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich, aber meine abgespeicherte Wertung ist sehr hoch. Und den davor kenne ich nicht, aber wie gesagt, der dauert nur 53 Minuten. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum es diesen Film gibt. Was das soll, ob das Werbung war, ob das Material ist, das dann später nochmal vorkommt oder ob das komplett neu ist. Aber es soll wohl die Kindheitsgeschichte des Protagonisten erzählen. Also, aber warum veröffentlicht man sowas vorher? Weil, also wenn ich jetzt weiß, dass nächstes Jahr der neue Arnold Schwarzenegger-Film ins Kino kommt, ne? Habe ich dann dieses Jahr Lust, mir einen 50-minütigen Film über die Kindheitsgeschichte der Figur vom nächsten Jahr anzugucken, die ich noch gar nicht kenne.
I don't know. Ich meine, wenn du jetzt der Regisseur bist, dann ist es ja vielleicht nur deine Maßnahme, damit du nicht verhaftet bist, die Geschichte der schon veröffentlichten Spiele nachzuerzählen, sondern du hast noch die Freiheit, das selber zu gestalten. Vielleicht ist das der Kunstgriff dafür.
Ja, also bei Takashi Miike macht halt auch irgendwie, der dreht ja auch so viel. Der hat das mal nebenbei am freien Wochenende mitgemacht oder so.
Genau. Um seinen eigentlichen Yakuza-Film zu finanzieren, den er machen wollte.
Irgendwie so. Wir werden es rausfinden. Ich bin da echt gespannt.
Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, dass es okay wird. Ich meine, hey, vielleicht ist es ja auch überraschend cool oder sonst irgendwas.
Auf jeden.
Das ist ja sowieso noch was. Also, oh mein Gott, ich glaube, der hat ja auch noch. Na, ich erwähne es am besten gar nicht. Ich bringe dich nur auf falsche Ideen. Egal. Also, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Bei Yakuza. Was ist das? Ist das einfach nur eine Yakuza? Ist das Like a Dragon? Was ist das? Like a Dragon, glaube ich, ne?
Ja, der Yakuza, also der, ja. Yakuza Like a Dragon und Like a Dragon Origins oder so ähnlich.
Mhm. Alright. Also, das ist unser Vorhaben. Hoffentlich noch vor April, und im April gucken wir dann mal, ob wir einen von den großen neuen Releases wieder so richtig top aktuell besprechen können. Und bis dahin könnt ihr euch weiterhin an Christoph Laben mit dem Leinwandliebe-Podcast von filmstarts.de oder eben auf filmstarts.de selber. Meine Damen und Herren, das war's von uns für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben, fürs Unterstützen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.